Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 8. November 2024. Heute erscheint, um einen Tag Zeit verschoben, die neue gedruckte Ausgabe unserer Zeitung mit einem Schwerpunkt natürlich zum Ereignis der Woche, zum Ereignis des Jahres, zu den US-Wahlen. Und ich glaube, wir bieten hier wirklich etwas ganz Einzigartiges. Mein Kollege Urs Gehriger, der Kriegsreporter, der Amerika-Reporter, der Ausland-Reporter, auch schon auf Ausgrabungsstätten der Archäologie unterwegs, dann aber auch eben in Kriegs- und Krisengebieten in Afghanistan, im Irak anzutreffen, in der Mitte des Getümmels. Er hat es geschafft, fragen Sie mich nicht wie, er hat es fertiggebracht, den Wahlabend, die Wahlnacht, ja wo denn wohl, in Mar-a-Lago, im Schloss von Donald Trump in Florida zu verbringen, im Beisein von ja, Donald Trump, dem später dann gewählten President-elect, Elon Musk war dort, Tucker Carlson, andere, die Leute aus dem Trump-Umfeld, seine Kinder und mittendrin Urs Gehriger von der Weltwoche, fantastisch. Und auf der anderen Seite der Erdkugel, könnte man sagen, auf der Gegenseite, jetzt auch politisch gesprochen, zumindest aus Sicht der Amerikaner, in Russland. Ja, da bin ich unterwegs, nach wie vor, jetzt Abschluss der Waldai-Konferenz in Sochi, heute Abend übrigens mit einem vierstündigen Auftritt, einer ganz intensiven Interaktion mit dem russischen Präsidenten Putin, da gewissermaßen auf Tuchfühlung, ein Gespräch über alle Brennpunkte der Gegenwart, über Klimawandel, über den Nahen Osten, natürlich über die US-Wahlen, vier Stunden lang. Ich habe ihm dann auch noch eine Frage gestellt, quasi ganz am Schluss haben wir noch uns unterhalten. Also das war ein ganz wirklich substanzieller Austausch und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, so etwas habe ich eigentlich noch gar nie erlebt, dass ein Politiker von diesem Kaliber vier Stunden lang, also zuerst etwa eine ja, knappe Stunde Vortrag und dann drei Stunden freie Fragen aus dem Publikum mit einem exzellenten Moderator, Fjodor Lukjanov, der Politikwissenschaftler ist, ein russischer Herausgeber der Zeitschrift Russia in Global Affairs, ein sehr kluger Mann, und er hat mit einem souveränen Humor da durch den Abend geführt. Und ich war schon beeindruckt, wie Putin auf die unterschiedlichsten Themenbereiche und Fragen einfach freihändig antworten konnte. Und er hat nach meiner Beurteilung eigentlich nirgends einen Unsinn erzählt. Zum Beispiel bei ganz brenzligen Gebieten, etwa dem Nahen Osten, wo er gesagt hat, ganz klar, es gab einen fürchterlichen Terroranschlag auf Israel, 7. Oktober. Eine Reaktion sei klar, aber diese Reaktion müsse angemessen sein. Was nicht gehe, seien diese gigantischen zivilen Opfer. Es brauche eine Lösung und er glaube daran, es gebe eine Lösung. Auch Russland habe da entsprechende Angebote im Rucksack, gewissermaßen im politischen. Dann äußert er sich sehr anerkennend zum gewählten US-Präsidenten Trump. Er sagt, ihn habe beeindruckt, wie er sich bei dieser Attentatssituation verhalten habe. Das sei ein mutiger Mann, Donald Trump. Und er freue sich, wenn er das ernst meine mit den Friedensbemühungen um die Ukraine und wenn er ihn anrufe, aber er sei auch bereit, ihn anzurufen. Also eine sehr auch ungezwungene Art der Auseinandersetzung, die da stattgefunden hat. Natürlich sind auch viele Chinesen, Inder da gewesen, Japaner, die wissen wollten, wie er die geopolitischen Spannungen sieht. Natürlich die Grundinterpretation von Putin der heutigen Weltlage ist die, ich werde dann das in der internationalen Sendung noch etwas vertiefen, seine These, seine Beobachtung ist, der Westen, sozusagen die liberalistisch-progressivistische Welt, die wird immer arroganter, sie wird auch autoritärer, sie beginnt gegen ihre eigenen Traditionen zu verstoßen, mit der ganzen Woke-LGBTQ-Dimension, mit der Untergrabung des freien Wettbewerbs im Sport, in dem etwa Männer bei den Frauen mitmachen können, aber eben auch natürlich bei Themen, wo es darum geht, anderen Ländern die eigenen Wertvorstellungen aufzuzwingen und sich auch nicht an Abmachungen zu halten. Putin erklärte sehr, sehr lange, was die Motivation in der Ukraine ist, warum aus seiner Sicht da das Völkerrecht nicht verletzt wurde. Er hat diesen Fall also haarklein minutiös durchdekliniert. Und das wäre jetzt einfach interessant, ihn da mal in einem Streitgespräch zusammenzubringen, zum Beispiel mit einem UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der es ja anders sieht. Der sagt, Russland habe hier das Völkerrecht verletzt. Das ist ja sozusagen auch das Standardrepertoire bei uns in den Medien. Sie werden ja fast schon gekreuzigt, wenn Sie das nur schon in Frage stellen oder wenn Sie das in Zweifel ziehen oder wenn Sie nicht selber gewissermaßen wie eine gesprochene Armbinde oder ein Parteiabzeichen immer wieder beteuern, dass das völkerrechtswidrig ist. Aus Sicht der Russen, aus Sicht von Putin, hat da überhaupt nichts Völkerrechtswidriges aus Sicht der Russen stattgefunden. Das ist der Standpunkt. Jetzt kann man sich darüber aufregen, man kann sagen, sie sind falsch, das ist hinten und vorne erstunken und erlogen, das ist Propaganda, aber das ist eben Politik, dass man sich nicht einig wird. Also ich werde das im internationalen Programm dann noch etwas ausführlicher darlegen, aber das war schon eine sehr, sehr außerordentliche und auch brillante Performance des Präsidenten. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe schon viele Pressekonferenzen erlebt, viele Politiker kennengelernt, aber so etwas habe ich eigentlich noch nie gesehen. Auch die Mühe, die er sich genommen hat, diese Fragen zu beantworten. Und das ist ja nicht zum ersten Mal, das macht er ja oft. Hat das ja auch am BRICS-Gipfel in Kasan getan. Ich habe ihn dann darauf angesprochen, ich werde das aber in der deutschen Ausgabe vertiefen, unter anderem auf natürlich Europa und die Situation hier und die Art der Kommunikation, die Russland da zu pflegen habe aus meiner Sicht und was auch Russland für Fehler gemacht habe in diesem Bereich. Das war meine Frage. Und da hat Wladimir Putin mit einem auch bemerkenswerten Statement geantwortet, hat nämlich vor allem den Gerhard Schröder gelobt, weil ich die Veranstaltung erwähnt habe, die wir gemacht haben in Wien, das große Interesse. Und er hat gesagt, der Gerhard Schröder sei für ihn ein ganz außerordentlicher Politiker, ein mutiger Politiker, ein Politiker, der ganz klar die Interessen Deutschlands an die Spitze gestellt habe, der auch die Kraft gehabt habe, den Amerikanern Widerstand entgegenzusetzen und eben auch ein Politiker, der die Interessen seines Landes über die eigene Laufbahn, über die eigene Macht, über die eigene Amtslaufbahn und auch die Partei drüber stellen konnte. Und das sei sehr, sehr selten. Heute gäbe es in Europa nur noch ganz wenige Exponenten von diesem Kaliber. So viel zu meinen jetzt nur kursorisch festgehaltenen Eindrücken zu diesem Treffen mit dem russischen Präsidenten. Was sind die großen Themen? Jetzt Abschluss der Waldeikonferenz hier. Ich werde jetzt also in die Schweiz zurückkommen. Und dann haben wir noch etwas Interessantes. Schlechte Nachricht aus dem St. Galler Rheintal, wo wir Köppels, ja, mein Vater Wittnauer, wo wir Köppels herkommen. Nach fast 70 Jahren stellt die Schöller Textil AG in Sevelen Ende 2025 ihren Betrieb ein. Alle 170 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Grund für die Entlassungen seien die hohen Lohn- und Energiekosten sowie die schlechte Marktsituation seit der Corona-Pandemie. Die Produktion wird nach Asien verlagert. Speziell die Energie macht unserer Wirtschaft, nicht nur diesem Betrieb, enorm zu schaffen. Ungarns Premier Viktor Orban sagte an der Weltwoche-Veranstaltung in Wien, mit Altbundeskanzler Gerhard Schröder, die europäische Wirtschaft werde mit doppelt so hohen Strompreisen und viermal so hohen Gaspreisen gegenüber den USA, so hat er es formuliert, verrecken. Er hat dieses krasse Wort verwendet, das war eins. Also hören wir auf mit diesen grünen Experimenten der Verschrottung unserer sicheren Energieinfrastruktur, diese Wolkenschiebereien, diese Ideologie-Planspiele, diese Planwirtschaft ohne Plan, das funktioniert nicht. Wir müssen, das ist eine Frage auch des wirtschaftlichen Überlebens, schauen Sie mal nach Deutschland, wir müssen einfach wieder neue Kernkraftwerke bauen. Es geht nicht anders. Wir müssen raus aus dieser surrealen Wirklichkeits Flucht, die da stattgefunden hat, politisch in den letzten Jahren. Im Tagesanzeiger reagieren die Schweizer Parteichefs auf die Trump-Wahl. Für SP-Chef Cedric Wermuth ist das Resultat erwartungsgemäß ein Schock. Auch seine Co-Präsidentin Mattea Meyer sieht man in den sozialen Medien völlig aufgelöst. Man sieht, dass die SP eine internationalistische Partei ist, die sich eigentlich für andere Länder fast mehr interessiert als fürs eigene. Wermuth prophezeit eine Trumpisierung und Orbanisierung, sein Ausdruck. Das habe die Wahlen entschieden, vor allem die Energie- und die Zuwanderungspolitik, sagte hingegen SVP-Präsident Marcel Dettling mit dem Motto «Deutsch, deutlich, Dettling», eben die Energie- und Zuwanderungspolitik, das ganz große Problem. Der neue Botschafter, US-Botschafter, so hofft Dettling, werde sich hoffentlich wieder mehr um Wirtschaftsbeziehungen kümmern als um Diversity und die Belehrung der Schweiz. Auch FDP-Präsident Thierry Burkhardt sieht die Wirtschaft und die Migration als Hauptgrund für Trumps Wahl. Er fürchtet um die Sicherheit der Schweiz, man müsse wieder aufrüsten. Mitte-Präsident Gerhard Pfister sieht in den USA den klassischen Liberalismus in der Krise. Trump habe die Globalisierungsverlierer abgeholt. Wir seien aber in der Schweiz dank den Sachabstimmungen eher gefeit vor dem Personenkult. Ja, man wird sich abfinden müssen mit dem Präsidenten Trump. Da haben halt sehr viele Leute sehr viel politisches Giftkapital investiert. Und jetzt natürlich kommen sie von dem nicht mehr so richtig herunter. Bei den Verhandlungen in Brüssel soll es eine Art Kuhhandel geben, vielleicht. Die Schweiz verzichtet auf die Anhebung der Studiengebühren für EU-Ausländer, wie eigentlich gesetzlich vorgesehen, und fordert im Gegenzug von der EU so etwas wie eine Schutzklausel bei allzu großer Einwanderung. Die Frage ist dann nur, wer definiert, wann die Einwanderung groß ist. Wenn die EU das natürlich definiert, wird diese Schutzklausel nicht einmal das Papier wert sein, auf dem sie steht. Das ist natürlich immer wieder da das Problem. Aber das Grundsätzliche, um das, was es eigentlich geht, das steht ja gar nicht zur Debatte, nämlich die Unabhängigkeit, die Souveränität der Schweiz. Und diese Souveränität war natürlich auch das Thema in der Rede von Putin mit Blick auf auf Russland. Und dazu gibt es ein wunderbares Zitat des linken Schriftstellers Otto F. Walter, damals in der Wochenzeitung, kurz vor dem Urnengang 1992, beim Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum. Ich zitiere: «Über drei zentrale Bereiche unseres Zusammenlebens, Wirtschaft, Soziales, Umwelt, wird künftig, geht es nach dem Vertrag, in Brüssel entschieden. Durch uns unbekannte Männerriegen. Sie entscheiden hinter verschlossenen Türen, sie entscheiden endgültig. Unser Recht auf Mitgestaltung wird hier außer Kraft gesetzt. Weder Bundesrat noch Parlamentarier werden mehr gezwungen sein, uns zu erklären, warum ein Gesetz so und nicht anders nötig sei. Sie werden uns nicht mehr überzeugen müssen, um unter uns eine Mehrheit zu finden.» Das sind ganz weise und sehr treffsichere Worte des Schriftstellers der Linken in der Linken Zeitung. Davon ist die Linke heute weit entfernt. Ja, man lässt die Selbstständigkeit, die Eigenständigkeit, die Unabhängigkeit fahren. Und hier in Sotschi ist mir aufgefallen, wie stark die Russen enttäuscht sind darüber, dass die Schweiz ihre Neutralität preisgegeben hat. Nicht nur die Russen. Ich habe auch mit dem früheren indischen Botschafter in Russland gesprochen, der lange in Genf gelebt hat. Ein guter Bekannter auch von Yves Rossier und einem früheren Botschafter in Moskau. Und er hat gesagt, er verstehe das nicht. Wie sei denn das möglich, dass der Bundesrat sich bei diesen Sanktionen habe hineinziehen lassen? Erklären Sie mir, warum, was ist mit der Schweiz los? Und diese Enttäuschung, diese Irritation, das ist uns vielleicht gar nicht bewusst. Und ich schreibe darüber in der neuen Ausgabe der Weltwoche, dazu auch mein Gespräch mit dem russischen Außenminister Lavrov. Das müssen wir ernst nehmen, meine Damen und Herren. Und zwar vor allem die Enttäuschung, die wir ausgelöst haben. Bei den Russen ist die ganz groß, vielleicht auch deshalb, weil die Russen der Schweiz ja geholfen haben, diese Neutralität am Wiener Kongress 1815 überhaupt zu installieren. Die NZZ schreibt, warum von den 66'000 erwerbsfähigen Ukrainern in der Schweiz nur jede dritte arbeitet. Auffallend seien die Unterschiede in den Kantonen. Appenzell Innerrhoden, Nidwalden, Obwalden und Glanerland sind 40% erwerbstätig, im Ticino nur gerade 13,8%. Schuld sei die Sprache, mangelnde Integration, Arbeitslosigkeit, Attraktivität der Grenzgänger, Sozialhilfe, Kantonsgrösse, geografische Lage, Kinderbetreuung, die Lage in der Ukraine. Natürlich, es kommen immer mehr. Dann haben wir noch einen Showdown im Schweizer Sport um den Vorsitz als Nachfolger im Olympischen Komitee Swiss Olympics, Jürg Stahl. Und da kandidieren jetzt die CVP-Ex-Bundesrätin Ruth Metzler sowie Markus Wolf, Topfunktionär im Sport. Nun, wie das ausgeht, wir werden sehen. Die Politiker haben da nicht das optimale Standing, weil man das Gefühl hat, dass sie eigentlich die Leistung nicht so immer erbracht haben, wie man sich das gerne vorgestellt hätte. Nun, wir werden schauen. Frau Metzler hat ja schon einige lukrative Pöstchen gesammelt, seit sie nicht mehr im Bundesrat tätig ist. Vielen herzlichen Dank. Ich muss mich heute etwas früher verabschieden, weil es mit dem Flieger noch mitten in der Nacht dann weitergeht. Und ich freue mich, jetzt auch wieder in die Heimat zurückzukommen mit vielen Eindrücken und auch beeindruckt über die Vielfalt der Gespräche mit Leuten aus eben jenen Weltregionen, die bei uns nicht immer so wahnsinnig zu Wort kommen. Ich habe auch mit Iranern gesprochen hier, sehr interessant, Akademikern, Professoren. Ich habe mit ihnen über die Missverständnisse gesprochen, die kursieren über ihr Land. Wir haben mit Algeriern, natürlich mit Russen, mit Chinesen, mit Weißrussen. Es ist interessant und ich glaube, wir Menschen sind einfach dazu verpflichtet, manchmal auch dazu verdammt, miteinander zusammenzuarbeiten, zum gegenseitigen Nutzen und nicht uns da zu verrennen in solche neuen Kreuzzüge und in Schuldzuweisungen, die oft genug auch historisch überhaupt nicht informiert sind. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's. Melde mich gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe. Vielen herzlichen Dank.